SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nabila Tassi, hallo.
Was ist Fakt und was ist Fake? Das ist die Frage, der wir heute nachgehen wollen. SWR 1 Leute unterwegs in Baden-Württemberg und von der Alemannenschule hier in Wutöschingen. Schön, dass ihr alle heute da seid, um diesen Mann hier heute zu hören. Etret Aslani, Psychologe mit den Schwerpunkten Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie. Wir duzen uns, haben wir beschlossen. Wir sind ja noch beide noch junge Hüpfer. Und Etret als sogenannter Factfluencer ist er einer, der über Falschnachrichten und andere Unklarheiten aufklären will. Erreicht Hunderttausende in den sozialen Medien, vor allem bei TikTok, und richtet sich da vor allem auch an junge Leute. Herzlich willkommen, Etret Aslani. Ja, wie gehen wir um mit Falschnachrichten, mit Fake News, mit der sozialen Dimension, die sie auch haben, auch an Schulen? Und darüber wollen wir heute sprechen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr, wenn Sie sich rege beteiligen. Wir haben hier ein Mikrofon. Ich komme gerne vorbei und reiche das an. Wir haben, glaube ich, aber auch noch sonst noch eins, das hier rumgereicht werden kann. Genau, die Frau Schmidt hat eins. Wunderbar. Immer rein mit den Fragen. Gerne dazwischen gehen. Ja, Etret. In den sozialen Medien, auf TikTok zum Beispiel, da kennen dich viele Menschen, vor allem junge Menschen, auch mit deinem Hintergrund. Aber wie das so ist mit dieser inzwischen zerfaserten Öffentlichkeit, hier sind wir im Radio oder an der Alemannenschule mit SWR1 Leute. Deshalb hilf uns ein bisschen aus, erzähl mal ein bisschen was zu deinem Hintergrund, bitte.
Ja. Also ganz kurz gesagt, betreibe ich Faktenchecks auf den sozialen Medien. Das mache ich ja nebenbei. Hat in der Corona-Zeit begonnen, während viele neues Hobby gesucht haben, so ich auch. Bananenbrot backen hat nicht so gut geklappt und deswegen habe ich mich für Technologien interessiert und vor allem Algorithmen. Und da ist mir ein Unternehmen aufgefallen, wo ich verwundert war, und zwar das Unternehmen ByteDance, und die mit einer der besten KIs damals, also bevor es zum Hypewort wurde, hatte, und die hatten eine App, die TikTok hieß. Und ich schaue mir die App an und denke mir, was für eine Verschwendung dieser KI für so eine Lip-Sync-App, wo getanzt wird, wo gesungen wird. Und da habe ich einfach mal ein Video hochgeladen, und plötzlich, so zwei Tage später, habe ich mal reingeguckt, es hatte 40.000 Aufrufe, und ich war verwundert. Warum schaut man sich dieses Video an?
Also dein Video?
Ein Video. Und ja. Es war einfach so eine Game of Thrones-Statue, die ich da gepostet habe.
Einfach mal so ein Dummy als Test.
Genau, ich wollte einfach nur gucken, wie funktioniert die Plattform, wie lade ich ein Video hoch, wie entstehen Kommentare. Dann habe ich ein Urlaubsvideo hochgeladen, und es hatte 900.000 Aufrufe. Und dann dachte ich, warte mal, hier passiert etwas. Ich habe noch nicht verstanden genau, was passiert, aber ich wollte immer mehr verstehen, wie eigentlich diese Algorithmen funktionieren. Und als ich es dann so ein bisschen durchblickt habe, habe ich dann angefangen, ja, eigentlich fehlt es mir der Dialog in dieser Corona-Zeit. Über psychologische Themen beispielsweise zu reden, so habe ich einen Psychologie-Kanal gegründet. Mhm. Und immer mehr ist dann mir aufgefallen, dass es nicht nur Küchenpsychologie gibt, sondern viele Fake News, gerade damals zur Corona-Zeit, auch die US-Wahlen waren zu dieser Zeit. Da dachte ich, es braucht einen Faktencheck-Kanal, der diese Algorithmen dann auch nutzt. Und so ist dann mein Kanal in ein paar Monaten auf die 600.000er gewachsen.
Gab es da so den einen Moment, weil das ja jetzt ein Riesenthema ist, Fake News, da reden wir seit Corona im Grunde nonstop drüber, das Problem ist immer noch da, wird auch immer komplexer durch die künstliche Intelligenz. Gab es bei dir so einen Moment, an dem du gesagt hast, ich muss da jetzt, glaube ich, mal aufklären, da gerät irgendwie was aus den Fugen, also eine Art Erweckungsmoment oder so, gab es das?
Ja, den gab es tatsächlich, als ich gemerkt habe, dass es super gute Faktencheck-Seiten gibt, aber diese nicht auf den Plattformen vertreten sind. Und ich habe mir dann angeschaut, als Psychologe interessiert mich natürlich Userverhalten. Und der User geht nicht aktiv auf eine Faktencheck-Seite, stimmt das, was ich eigentlich gerade gesehen habe, sondern der lässt sich berieseln, der User, auf der Toilette, in der Bahn etc. und schaut sich ein Video nach dem anderen an. Das heißt, mein Video müsste ja eigentlich auch in so einem Feed auftauchen, in so einem hyperpersonalisierten Feed und auch zufällig. Und am besten noch, bevor die Fake News auftaucht, sollte mein Faktencheck-Video auftauchen. Und so, das war der Moment für mich, wo ich gedacht habe, es braucht einen Kanal, der diese Algorithmen nutzt, der auch zufällig erscheint, das heißt ein zufälliger, ich wollte gar nicht ein Faktencheck-Video sehen, aber der kam zufällig auf mein Feed, und diesen Mechanismus wollte ich nutzen. Da habe ich gemerkt, es braucht diesen Kanal.
Und funktioniert das?
Ich finde schon. Also gerade zur Anfangszeit, jetzt gibt es immer mehr, was mich freut. Eigentlich sollte jeder ein Faktenchecker sozusagen sein. Jeder Schüler, jeder Lehrer, jeder normale User sollte ein Faktenchecker sein, so dass es eigentlich nicht mehr so einen Kanal braucht. Und ich finde, es funktioniert, weil ich überall markiert wurde. Mit meinem Namen kein Fake News wurde ich getaggt auf Beiträgen. Stimmt das eigentlich? Mhm. Es wurde sogar so skurril, dass ich auf der Tagesschau markiert wurde. Stimmt das eigentlich, was da gepostet wurde? Wo ich dachte, okay, eigentlich sollte ich nicht die Quelle sein, sondern man sollte sich mit mehreren Quellen immer informieren.
Ja, das gehört auch dazu. Es wird heute auch eine, glaube ich, unserer Ziele sein. Wie machen wir aus euch allen, aus allen Zuhörern eine Faktenchecker? Du bist ja schon eine Weile im Netz unterwegs. Ja? Hast du sowas inzwischen sowas wie so einen siebten Sinn, erkennst direkt, das, was ich hier gerade lese, das ist eine Ente, das sind Fake News.
Ja, tatsächlich, interessanterweise erzähle ich immer meine Frau, ich glaube, das sind Fake News an den Merkmalen, die so, ja, warte noch, bis die Großen drüber schreiben, um nochmal sicher zu sein. Zum Beispiel, erst letztens kam die Schlagzeile, Vinted oder auf Vinted werden Kinder verkauft. Ging überall in den sozialen Medien rum. Das habe ich relativ schnell erkannt, dass das eben auch aus damaligen Artikeln, dass das nicht so, ja, nicht ganz stimmen kann. Habe da immer mehr recherchiert und erst 3 Tage später haben viele berichtet. Da dachte ich mir, ach, warum bin ich gerade im Urlaub? Da hätte ich schnell ein Video dazu auch machen können.
Also wir fangen, glaube ich, gleich mal mit der Frage aller Fragen an. Wie erkenne ich Fake News mit Etrid Aslani? Wir sind bei SWR1 Leute mit Etrid Aslani, Psychologe und Faktenchecker, der Hunderttausende auf TikTok erreicht im Internet und heute von der Alemannenschule, dieser ganz besonderen Schule in Wutaschingen, ganz im Südwesten von Baden-Württemberg, in ganz kleiner und feiner Runde hier mit unserem Publikum. Fangen wir mal mit der Frage aller Fragen an. Wie erkenne ich Fake News?
Eigentlich ist es die Intuition, die da am besten hilft. Es ist eher ein Gefühl, was es auslöst. Denn wenn ich einen Beitrag sehe, ist es nur die Information, die mich gerade berührt, oder ist es ein Gefühl, was mich erreicht, eine Emotion, die mich erreicht, beispielsweise Wut, Panik, Angst, dann ist es schon ein Indiz dafür, okay, ich sollte mal skeptischer da drauf schauen, weil da möchte man bestimmte Emotionen wecken, eine bestimmte Einstellung auch wecken. Dann natürlich Warnsignale mit Achtung und Kontext oder nur ein Screenshot wird gezeigt, keine Quellen werden angezeigt. Das sind gute Hinweise darauf, dass man da nochmal schauen sollte. Plus, wer hat diesen Beitrag eigentlich veröffentlicht? Ist es ein ganz normaler User, Influencer, der irgendwas behauptet? Ist es eine Redaktion, die dahinter steckt? Ist es ein Experte oder eine Expertin, die dahinter stecken? Darauf sollte man schon achten.
Also ich höre Intuition, das eigene Gefühl, die eigene Wahrnehmung spielt eine Rolle, aber auch Vertrauen und die Sprache spielt eine Rolle. Das werden wir gleich vielleicht noch. Das klingt ja alles total logisch, aber warum ist es trotzdem oft so schwierig, richtige von falschen Neuigkeiten, News zum Beispiel zu unterscheiden?
Ja, da müssen wir verstehen, wie wir eigentlich Informationen verarbeiten. Es gibt so 2 Wege, das nennt sich das Elaboration-Likelihood-Modell. Wenn ich mich auskenne in einem Thema, da bin ich Experte da drin, dann spielt es keine Rolle, wie das dargestellt wird. Ist es super schön dargestellt, eine tolle Präsentation? Ist es ein Influencer, jemand im Kittel? Interessiert mich alles nicht. Da zählen die Argumente, weil ich kenne mich aus in diesem Thema. Wenn ich mich aber nicht auskenne in diesem Thema, dann lasse ich mich sehr durch andere Reize, visuelle, auditive Reize, irgendwie hinreißen, weil ich mich ja nicht auskenne darin und dann fällt es mir sehr schwer. Dann ist es eher, wie wird das Ganze dargestellt? Und meistens, wenn wir eben solche Kurzvideos anschauen, auf Social Media uns bewegen, sind wir in dieser peripheren Route. Das heißt, wir kennen uns nicht aus, es spielen nicht die Argumente eine Rolle, sondern da werden wir gecatcht durch eben alles drumherum, diese Reize. Und dadurch fallen wir sehr, sehr schnell rein in eben solche Fake News.
Ja, wir können doch mal ganz akute oder aktuelle Beispiele, glaube ich, hernehmen. Also wir sitzen hier alle und schwitzen. Einige fächern sich hier die Luft zu, die halt da ist. Die ist gar nicht mal so kühl. Und diese Hitzewelle, die wir jetzt gerade durchmachen, die endet ja gar nicht so richtig. Die geht schon eine ganze Weile. Und jetzt sagen natürlich viele, das ist der Klimawandel als Ursache. Es gibt aber auch die, die sagen, nee, das ist einfach Wetter. Ja. Sind wir da schon in dem Bereich, in dem wir sozusagen aufpassen müssen, was wir lesen?
Absolut. Ich meine, das Klimaphänomen bzw. der Klimawandel, das kommt jedes Jahr wieder, diese Fake News. Ah, die Wetterkarten, damals wurde die Wetterkarten so dargestellt, heute sind sie so dargestellt. Das Problem jetzt ist, dass KI noch dazu kommt. Sprich, man erstellt einfach ein Video, was so aussieht, als wäre es vor 20 Jahren gepostet worden, was sich als Fake rausstellt. Es wurde mit KI generiert und man denkt, ach, schaut mal, so wurde damals das Klima dargestellt, beziehungsweise das Wetter dargestellt und so wird es heute dargestellt. Und das ist Schwachsinn einfach. Auch der Vergleich, welche Wetterkarten werden genutzt. Ob ist es jetzt eine Dreitagesvorhersage, ist es eine Eintagesvorhersage, da macht das schon einen Unterschied, welche Karte man nutzt.
Naja, wir haben auf der einen Seite die Wissenschaft, ne? Es gibt diesen wissenschaftlichen Konsens auf der einen Seite, mit 97% ist der, glaube ich, sind sich einig, der Klimawandel ist real. Es gibt aber auch die restlichen 3%, die sagen, nee, das ist Wetter, das hatten wir alles schon mal, gibt's halt immer wieder mal, kommt halt vor. Wo kann ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, jetzt muss ich doch aber beide Meinungen hören, 1:1 gegenüberstellen, habe ich ja eigentlich ein Ungleichgewicht. Ich stelle 97%, 3% gegenüber. Wie kann ich da sagen, wo kann ich da sozusagen eine Gewissheit, weil beide Argumentationen in sich ja schlüssig sind, wenn man sie liest. Auch das Fake.
Richtig, und dies ist ein Problem in der Mediendarstellung, dieses False Balancing. Sprich, man stellt jetzt einen Klimaskeptiker dahin und jetzt einen Klimaexperten. Der eine hat eine Expertise und da gibt es einen wissenschaftlichen Konsens, wie du schon sagst, diese 97%. Aber wenn die beide nur als Einzelperson dargestellt werden und die argumentieren für sich, dann denkt man, okay, es steht, wer hat die besseren Argumente? Dieser Person glaube ich. Aber eigentlich müsste es, um fair zu bleiben, zu sagen, okay, hier, das wird gestützt durch eben die Wissenschaft. Und das ist eben eine Meinung. Also da ist auch wieder, was der Unterschied zwischen Fakten und einfach einer Meinung zu etwas zu haben. Da nehme ich das Beispiel immer, als ich in der Schule war, da habe ich auch den ganzen Fake News geglaubt zum Klima. Weil es gab einen Fred Singer, der auch für Zigarettenfirmen argumentiert hat, dass das doch gar nicht so schädlich ist. Der hat gesagt, hey, das Ganze ist gar nicht menschengemacht. Und er hat tolle Argumente gebracht, bis ich gemerkt habe, okay, das Ganze ist eigentlich gar kein Experte in diesem Gebiet, sondern der kann einfach nur gut reden. Und da ist es wichtig, glaube ich, auch in den Schulen zu lernen, weswegen ich es auch in dem Schulbuch mit reingebracht habe, wissenschaftliches Arbeiten. Was sind gute Studien? Wo ist ein Peer-Review dahinter? Was sind schlechte Studien? Weil es werden auch Studien veröffentlicht, dass unter den Pyramiden eine Hightech-Konstruktion ist. Aber
ganz kurz, Eltrid, kannst du kurz erklären, was ein Peer-Review ist? Weiß, glaube ich, nicht jeder und jede immer gleich, was das ist.
Ja, also ein Peer-Review ist, dass wenn eine wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht wird, wird sie von anderen Wissenschaftlern kontrolliert, korrigiert und es geht in den Dialog. Sprich, man spricht darüber, welche Methoden wurden hier genutzt, wo gibt es Kritik dazu und das Ganze geht in den Dialog, in die Diskussion, in wissenschaftliche Diskussion und der ist sehr, sehr wichtig und erst dann wird es in einem wissenschaftlichen Journal veröffentlicht.
Ich habe ein bisschen geschaut, was kursiert denn gerade so an Fake News. Vielleicht kannst du auch noch mal eine Runde nachdenken, was dir so einfällt. Das machen wir dann gleich nach der Musik in SWR1, Leute. SWR1 Leute ist unterwegs an Schulen in Baden-Württemberg. Wir sind heute in Wutöschingen an der Alemannenschule mit unserer kleinen, aber feinen Runde hier. Und einer, der über Fake News aufklärt, und ich habe ja gerade schon versprochen, wir gucken jetzt mal, was schwirrt denn aktuell gerade so an Falschnachrichten durch die Gegend? Ich habe mal neulich in der Chatgruppe kam plötzlich die Warnung, ihr müsst aufpassen, unbedingt die WhatsApp-KI ausschalten, denn die liest in unseren Gruppen, kann alles mitlesen und alles speichern. Und dann natürlich erstmal, wenn man das so hört, nimmt man das wahrscheinlich für bare Münze erstmal, ne?
Also immer wenn ein neues Feature, ein neues Update kommt für eine App, ob es jetzt bei Meta ist, ob es jetzt auch bei neuen Apple-Produkten ist, kommen immer solche Fake News oder man nimmt einen kleinen Fakt und baut daraus eine Riesen-Story auf, eben dass alle Chats mitgelesen werden, dass die weitergegeben werden. Auch wenn beispielsweise Banken ein neues Update haben zur Abhebung vom Geld, kommt direkt, das wird weitergeleitet an das Finanzamt. Das ist jetzt eine Fake News, die mir direkt einfällt, was auch totaler Quatsch ist. Man kann das Limit setzen, wie man möchte in Optionen.
Ja, das Problem ist dann aber, also die Falschmeldung wird weitergeleitet durch die Gruppen, also vermehrt sich im Grunde wie ein Lauffeuer. Die Einordnung habe ich dann irgendwo im Deutschlandfunk um 9.37 Uhr gehört, wenn kein Schwein zuhört. Das heißt, es gibt wahrscheinlich ein Missverhältnis zwischen der Falschnachricht und der Einordnung.
Genau, also Fake News verbreiten sich 6-mal schneller als richtige Fakten. Und das ist auch ein großes Problem, weil klar kann es, und vor allem, wenn beispielsweise auch Redaktionen einen Fehler machen. Der Umgang damit wäre ja, das Ganze zu korrigieren und eine Korrektur zu veröffentlichen. Die Korrektur liest aber dann keiner und so sinkt dann auch das Vertrauen beispielsweise in die Öffentlich-Rechtlichen.
Ja, fällt uns natürlich auch auf in den letzten Jahren. Wie gehst du denn als Faktenchecker damit um? Also wenn du jetzt so eine Nachricht hast und siehst, wärst du da jetzt zum Beispiel bei so einer Rundmail, wärst du da schon misstrauisch geworden? Weil ich war es nicht. Ich habe es erst gemerkt, als ich zufällig die Einordnung in irgendeiner Schlagzeile gelesen habe oder gehört.
Ich glaube, umso mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr man sich mit Fake News auch beschäftigt, desto eher ist man gewillt daran, das Ganze zu kontrollieren. Und da gibt es die Theorie der psychologischen Impfung. Wenn man immer mit so kleinen Fake News arbeitet, so kleinen Gegenargumenten beispielsweise, wenn man sich mit Fake News allgemein beschäftigt, auch in Schulen beigebracht wird, dann bilden sich kognitive Antikörper oder so eine Art Impfung gegen Fake News. Das heißt, wenn so eine größere Fake News auftaucht, ist man gewappnet dagegen. Und ich glaube, das ist die gute Nachricht, dass Medienkompetenz tatsächlich was bringen kann.
Eine Impfung ohne Nebenwirkungen auch.
Das Interessante, die Studie wurde zur Corona-Zeit geschrieben und daher heißt es auch, man braucht eine Booster-Impfung, sprich es reicht nicht einmal ein Medienkompetenztraining, es reicht nicht einmal über Fake News aufzuklären, sondern man muss es kontinuierlich machen. Und ich glaube, das ist so ein Skill, den man jetzt in der Neuzeit lernen muss, dass man Informationskompetenz hat, dass man eine KI-Kompetenz hat, dass man einfach dann erkennen kann und auch die Tools dafür hat, wo kann ich das eigentlich nachschauen.
Ja. Fragen wir dich mal als Profi, was ist dir in letzter Zeit noch so untergekommen an Falschnachrichten, an Enden, an Fake News?
Ja, ich habe es ja kurz vorhin angesprochen, was riesengroß ist, vor allem auch auf einer Plattform, die eigentlich ungewöhnlich für so ein Thema ist, LinkedIn, da wurde eben auch groß gepostet, dass auf Vinted plötzlich Kinder verkauft werden.
Also Vinted ist so eine Plattform, glaube ich, für
Secondhand-Klamotten. Genau. Und dort gab es angeblich Plüschtiere, die für Zehntausende verkauft werden. Nur hat man diese ganzen Mimikama, die Faktencheck-Seite, hat sich das Ganze angeschaut und die hat keinen dieser Beiträge gefunden, es waren nur Screenshots. Und solche Screenshots lassen sich auch sehr leicht erstellen, durch eben auch KI. Und natürlich gab es auch in der Vergangenheit solche Fälle, wo sich eben herausgestellt hat, dass das alles nur Trollanzeigen sind.
Aber Kinder verkauft auf Vinted, das hört sich ein bisschen so inspired bei Donald Trump, der gesagt hat, in Springfield werden Kinder gegessen. Oder war das so?
Glaubst
du? Da essen die Kinder. Ja. Ich meine, das ist ja absurd. Das ist ja für mich irgendwie erstmal so, na, das glaube ich per se erstmal nicht.
Ja, wobei bei diesem Thema, gerade bei so einem sensiblen Thema, sind viele springen auf diesen Zug auf, ohne es zu checken und posten. Also es gab, ich hatte wirklich, jedes zweite Video war, auf Vinted werden Kinder verkauft. Ja. Und das löst erstmal einen Skandal aus, so dass auch jetzt die Polizei eingeschaltet ist und das Ganze auch überprüft hat und sich direkt auch dazu dann gemeldet hat.
Aber wie kannst du dir das erklären als Psychologe? Also ist das so eine Sensationslust? Das klingt sensationell, lass es uns glauben.
Ja, auch. Also wenn es eine Sensation auslöst und vor allem, wenn es Emotionen auslöst. Das hat eben auch Angst ausgelöst. Das hat, und vor allem, weil es auch solche Fälle gibt. Es ist ja nicht so, Kinderschutz ist ein sehr wichtiges Thema und dann sind wir sehr sensibel drauf. Und wenn dann sowas kommt, lieber einmal was posten, was aber dafür auslöst, dass man eben den Scheinwerfer weglegt von wirklich wichtigen Fällen. Also dann ist wieder der Fokus auf so einer Plattform, wo es eben nicht stimmt.
Sind Fake News, kann man das so sagen? Ist das ein vor allem ein Problem oder eine Sache des Internets?
Nein. Also Fake News gab es schon immer, gab es schon in der Vergangenheit. Ich glaube, was zugenommen hat, ist die Geschwindigkeit und die Informationsflut. Wir sind einfach überwältigt von diesen Informationen. Das heißt, wir haben auch gar nicht die Zeit, wirklich so einen Faktencheck zu betreiben, weil wir direkt mit der nächsten Nachricht konfrontiert werden. Und es ist auch eine Strategie. Flood the zone, gerade in den USA, flood the zone with Bullshit sozusagen. So viele Nachrichten wie möglich einfach raussenden, dann kann man sich nicht in die Tiefe mit einem Thema beschäftigen.
Hat auch in Deutschland Schule gemacht, würde ich sagen. Du hast dir ja die Mühe gemacht, in einem Buch, was du geschrieben hast, liegt hier auch, heißt What the Fake, tatsächlich mal zu schauen, ein paar historische Beispiele auch für Fake News, die es schon immer gab, zu nennen. Gibt es da so das eine Zentrale, wo du sagen würdest, schaut mal her, früher gab es das auch, also die Geschwindigkeit war eine andere, das haben wir jetzt schon festgestellt.
Genau, also ob es jetzt ein Grund war, um beispielsweise in Polen einzumarschieren, hat auch gefußt auf einer Fake News beispielsweise, wo dann behauptet wurde, Polen hat zuerst geschossen, jetzt
Beginn des Zweiten Weltkriegs, genau, 1939.
Mhm. Genau, dann aber auch, wenn man jetzt zurückschaut, das Orakel von Delphi?
Ja. Delphi, ja.
Also, genau.
Wenn das das Orakel ist, ja. Ich glaube, es gibt noch andere.
Genau. Selbst da, also wenn man sich das anschaut, ist auch eine super interessante Geschichte, weil Gase rausgeströmt sind und dadurch Halluzinationen entstanden sind und so dann eben diese Prophezeiungen kamen. Aber selbst das sind eigentlich Fake News, die dann entstanden sind und geglaubt wurden. Es gab also immer angeblichen Experten oder Expertin, die dann irgendwas behauptet hat, um eine bestimmte Intention auch zu verfolgen.
Aber wenn so Falschnachrichten, solche Fake News im Grunde genommen die Geschichte auch schon früher verändert haben, warum machen wir uns dann heute jetzt so besonders viele Gedanken darum, dass wir jetzt hier sitzen und miteinander reden vor Publikum? Also ist es die Geschwindigkeit über die sozialen Medien, diese rasende Verbreitung?
Es ist die Geschwindigkeit und wie dadurch Meinung gestaltet wird. Denn was beeinflusst dann diese Fake News? Sie beeinflusst dann meine Einstellung beispielsweise zu bestimmten Gruppen, zu bestimmten Themen. Und dadurch können wir große Themen, die ein gesellschaftliches Problem darstellen, nicht lösen. Nehmen wir mal an den Klimawandel. Wir können den nicht lösen, wenn immer noch diskutiert wird, gibt es überhaupt einen menschengemachten Klimawandel oder gibt es den nicht? Und dann wird die ganze Zeit diskutiert und man dreht sich im Kreis und man löst dieses Problem dann nicht oder arbeitet nicht daran. Und eigentlich wäre es so wichtig, dass wir an solchen Themen dann auch arbeiten.
Fake News hat viele Komponenten. Es gibt viele Menschen, die da auch daran interessiert sind, dass es diese Falschnachrichten gibt, um zu manipulieren. Es kann aber auch viele andere Gesichter haben. Sprechen wir gleich drüber mit Etrid Aslani. Vielen Dank. Wir sind in Wutaschingen an der Alemannenschule mit Etrid Aslani, Psychologe, und sprechen über Fake News. Und die können ja viele Gesichter haben, also nicht nur die klassischen Falschnachrichten oder Desinformationen, sondern das kann ja auch mal eine Betrugsmasche sein, sowas wie der Enkeltrick oder so. Auch da gibst du ja Hilfestellungen, um sowas zu erkennen. Es betrifft jetzt die jungen Leute ein bisschen weniger oder betrifft die das im Grunde auch?
Im Endeffekt sind das Betrugsmaschen, die auf Zielgruppen gerichtet sind. Bei den Jugendlichen ist es dann nicht das Bankkonto, sondern ist es der PlayStation-Account, der vielleicht gehackt wurde, wo man sich schnell anmelden muss. Und dann bekommt man eine E-Mail oder eine Nachricht über WhatsApp und dann klickt man drauf und schon hat man sich eingeloggt und man hat die Daten an Dritte vermittelt.
Also alle sind da potenziell angesprochen und gefährdet. Hast du da so zwei, drei schnelle Tipps? Wie erkenne ich schnell, dass irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht?
Ja, als erstes niemals auf einen Link klicken von einer Adresse, wo man nicht kennt. Wirklich auch darauf achten, wer ist der Absender.
Ist gigantisch, ne?
Ja, die Versuchung ist gigantisch, weil es eben so ein Klick ist. Wirklich auch da draufklicken auf die Mail, weil dann sieht man oftmals einen Rechtschreibfehler, weil man eben nicht die offizielle Mail hat. Dann ist es ein Buchstabe, der anders aussieht. Darauf kann man definitiv achten.
Mhm. Kommen wir nochmal auf diese Desinformationskampagnen vielleicht auch zurück. Also wie entstehen Fake News? Also wo kommen die her? Sind das zum einen irgendwie Streiche von Einzelnen, die sich dann Spaß draus machen? Oder hat sich das inzwischen dahingehend gewandelt, dass man sagt, das ist eigentlich viel konzertierter, das folgt einem Playbook, also so einer Regieanweisung oder irgendwas?
Klar, also Social Bots beispielsweise spielen eine Rolle. Das heißt, bestimmte Narrative werden gestreut. Da gibt es auch Farmen, die eben wirklich gerade kurz vor politischen Entscheidungen dann nochmal rausgehauen werden, um eben eine Stimmung zu machen. Aber was man auch festgestellt hat, das ist eigentlich unser eigenes Userverhalten. Denn Fake News verbreiten ist eigentlich per se nichts Schlechtes, wenn man es so betrachtet, weil man möchte anderen Menschen helfen. Altruismus ist einer der größten Faktoren, warum man Fake News verbreitet. Man hat irgendwas erfahren und man möchte beispielsweise in seiner Familiengruppe diese Information weiterleiten, dass die Information auch haben.
Kurze Frage ans Publikum. Erschließt sich Ihnen die Argumentation, Altruismus ist eine Triebfeder für Falschinformationen zu verbreiten? Oh, ich krieg den Fächer, Leute, ich krieg ihn. kannst du das nochmal erklären?
Ja. Also nehmen wir an, man erhält eine Information, jetzt weiß ich nicht, irgendwas schließt, ein beliebter Laden schließt, und bevor man das überprüft, sendet man es in die Familiengruppe und sagt, ja, guck mal, das schließt. Und dann ist man der Vermittler dieser Informationen. Dann heißt es oftmals in der Gruppe, ah, du wusstest es schon immer schon oder danke. Und man kriegt so ein Schulterklopfen und das ist ein gutes Gefühl. Und das ist psychologisch gesehen, ist es für uns, wir sind der Vermittler dieser Nachricht, wir werden assoziiert mit dieser Nachricht. Und wir senden es nur weiter, weil wir eigentlich anderen was Gutes tun wollen. Wir wollen niemanden schaden eigentlich mit dieser Verbreitung dieser Fake News. Auch bei dieser Winter-Geschichte. Wir wollen eigentlich warnen vor solchen Machenschaften, ohne es selbst zu überprüfen.
Ja. Wir kommen ja gleich noch dahin. Wie komme ich zu dem Punkt, dass ich selbst überprüfen kann? Welchen Anteil haben denn die großen Tech-Konzerne? Also wir haben ja mit sehr viel Bestürzung zu Kenntnis genommen, dass zum Beispiel Meta alle Moderationsfunktionen und so weiter, die Fake-News-Überprüfung im Grunde eingestellt hat. Und wir sind ja immer noch vollständig abhängig von diesen Konzernen, weil wir uns auch abhängig machen. Welchen Anteil haben die?
Einen massiven. Also die Plattformen müssen zur Verantwortung gezogen werden, denn auch für diesen Plattformen ist kein wilder Westen, wo man machen kann, was man möchte. Man muss eben, dass die Plattformen einen unterstützen, diese Verantwortung zu haben, diese Fakten auch zu checken und auch zusammenzuarbeiten mit Faktencheckseiten.
Ich glaube, wir kommen gleich mal dazu. Wie kann ich als Normalo vielleicht auch erkennen anhand bestimmter Merkmale, hier sollte ich vorsichtig sein, da muss ich genauer gucken. Ich glaube, da gibt es ja inzwischen schon ziemlich gute Handlungsanweisungen. Das machen wir gleich mit Etrit Aslani, machen jetzt Bergfest bei SWR1, Leute. Hälfte ist vorbei. Wir sitzen in der ziemlich imposanten Aula der Alemannenschule in Wutaschingen. Also ich empfehle Schultourismus. Kommen Sie her, kommt her und schaut euch diese Schule an. Ich habe selten so eine schöne Schule gesehen. Du, Etrit?
Also ich wünschte, ich wäre in so einer Schule.
Ja. Gewesen, ne?
Ja, genau.
Ja, undenkbar. Also das ist wirklich was Besonderes. Wir freuen uns hier in der kleinen und feinen Runde mit Etrit Aslani, Psychologin, SWR1 Leute zu sein. Letzte Station unserer kleinen Schultour und mit unserem Publikum hier an der Alemannschule. Macht euch doch mal kurz bemerkbar. So, und mein Publikum. Das schaltet sich jetzt auch ein in die Diskussion. Wir haben hier eine Frage und unsere Konrektorin Patricia Schmidt ist so nett und reicht das Mikrofon an.
Also meine Frage wäre, ich habe kleine Kinder und da ist mir aufgefallen, also Sie haben vorher schön gesagt, dass man Fake News oft intuitiv erkennt. Das ist für uns Erwachsene, finde ich, recht einfach. Wir merken, wo wird es irgendwie unrealistisch, aber die Kinder, die merken das nicht. Da sind mir Dinge über den Weg gelaufen, dass mein Kleiner zu mir sagt, wenn der Hund aus der Pfütze trinkt, dann wird er ein Werwolf. Ich habe das gesehen. Und solche Dinge, wo ich dann sage, da kann man gar nicht genug oft das Thema aufgreifen. Ich merke aber auf der anderen Seite auch, dass die Kinder dann die Augen rollen und sagen, oh Mama, nicht schon wieder. Und da würde ich mir mal ein paar Tipps wünschen, wie man vielleicht immer wieder die Kinder da aufmerksam machen kann und wie man sie da gut begleiten kann.
Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Und ich glaube, Kinder, die würden, manchmal wollen sie in einem bestimmten Glauben sein. Da ist die Abwägung, möchte ich jetzt das Kind da aufklären oder soll es eben glauben, dass es ein Werwolf wird? Weil manchmal geht es wirklich nur darum, die Eltern so ein bisschen zu provozieren oder ähnliches oder an diesem Glauben dran zu bleiben. Aber wichtig ist dann hier, vielleicht wie ein Detektivspiel das Ganze zu machen. Okay, erzähl mal, wie wird er zum Werwolf? Was passiert da genau? Und dann das Ganze zu recherchieren. Ich glaube, dieser Gamification-Faktor, das heißt, das spielerisch darzustellen, das macht den Kindern Spaß und da bleibt es auch wirklich dann auch am besten dann hängen. Und auch vielleicht auch emotional dann auch abholen. So, welche Emotion löst es dann in dir aus? Und dann ist es manchmal nur, ich habe Freude daran zu glauben.
Ist ja ein Spannungsfeld, ne, für Eltern, absolut. Ich sag mal, da gibt's ja auch unterschiedliche Qualitäten an Falschmeldungen, Falschnachrichten, die Kinder dann vielleicht oder Jugendliche dann auch mitnehmen. Gibt's da einen Unterschied jetzt, sage ich mal, zu dem, was bei uns Erwachsenen so aufläuft? Oder kann man da dieselben Mechanismen anwenden?
Man kann eigentlich relativ gut die gleichen Mechanismen anwenden, um zu checken, ob das Fake News sind. Oftmals steckt da nur eine Emotion, die gepackt werden soll. Und die kann man versuchen aufzulösen. Man kann Faktencheckseiten auch gut nutzen dafür.
Hier haben wir nochmal eine Frage aus dem Publikum. Und wir freuen uns jetzt besonders über eine junge Stimme. Vielleicht magst du uns einmal kurz deinen Namen dazu sagen.
Ja, ich bin Levi. Ich bin in der Phase 5 an der Alemannschule Wutasching. Und ich wollte nochmal kurz das Thema zu Meta und die ganze, dass sie ja die ganze, wie heißt's, das Ding, wo die kontrollieren mit den Fake News?
Ach so, also Fakten checken,
ja, einordnen. Die Reportage da von den Chats ausgeschaltet haben. Ist das eigentlich noch rechtlich okay oder ist das ein Knackpunkt, wo eigentlich gar nicht passieren darf?
Dass man die Gruppenchats lesen.
Nein, nicht lesen
dass man,
kann.
Also dass Meta praktisch die Faktenchecker rausgenommen hat. Ist das rechtlich in Ordnung? Das ist knapp. Das ist eine wichtige Frage, Levi. Vielen Dank dafür.
Das ist eine sehr gute und sehr komplizierte Frage tatsächlich. Denn es gibt natürlich Regulatorien, die eingehalten werden müssen. Wie man diese aber nutzt, also die Plattformen brauchen irgendwie einen Faktencheck. Und die Plattform nutzen dann einen Community-Faktencheck. Das heißt, Leute können das bewerten, ist es richtig oder ist es nicht richtig. Aber es zwingt nicht die Plattformen, dass man mit Experten zusammenarbeitet. Sprich, man glaubt einfach, ach, alle können selbst entscheiden, ob es Fakt ist oder nicht. Und damit haben sie es erfüllt. Also rechtlich dürfte man das, finde ich, da sollte man noch mal strenger mit diesen großen Plattformen sein.
Kurze Frage an Patricia Schmidt, Konrektorin. Levi hat gerade erzählt, er ist in Phase 5. Was ist Phase 5? Ich kenne nur die fünfte Klasse. Ist das das Gleiche oder ist es was anderes?
Ja, wir haben ein bisschen andere Begrifflichkeiten hier an der Alemannschule. Phase 5 meint aber Klasse 5. Wenn wir jetzt von Lernbegleiter reden würden, wären auch Lehrer gemeint.
Genau. Hat aber nichts mit Star Wars zu tun oder so.
Nein. Okay, alles klar. Er hat es durchgespielt quasi. Ja, genau. Okay.
SWR1 Leute an Schulen, letzte Station heute an der Alemannenschule in Futtöschingen mit unserem Gast Etrit Aslani. Fake News, ja, so ein Satz wie: Eine kleine Gruppe von Menschen kontrolliert die Weltwirtschaft durch die Manipulation des Gold- und Ölpreises. So, steht erstmal da und könnte ja sein, macht vieles verständlich, was ich nicht verstehen kann. Warum bewegt sich der Goldpreis? Warum bewegt sich der Ölpreis? Wie kann ich denn als kleiner Normalo so eine große Aussage für mich einigermaßen sicher einordnen?
Mhm. Also klar, bei so einem komplexen Thema ist man oftmals selbst gar nicht der Experte, um das zu überprüfen. Da ist ratsam immer zu schauen, okay, wie recherchiere ich das Ganze? Und dann schaut man an, wie funktioniert das mit dem Ölpreis? Wie funktioniert das mit dem Goldpreis? Und so in kleinen Schritten anzufangen und dann die Zusammenhänge zu erkennen. Und vor allem, ich glaube, das ist der wichtigste Merksatz: Korrelation ist nicht gleich Kausalität. Nur weil da ein Zusammenhang besteht, heißt nicht, dass das eine das andere auslöst.
Ich meine, das ist natürlich für mich als Einzelperson kaum machbar, jeden Zusammenhang wirklich so zu überprüfen, dass ich ihn durchdringen kann. Manche Dinge sind auch einfach zu komplex. Da bin ich doch angewiesen auf Leute, auf Institutionen, die das können.
Genau. Und ich finde, genau deswegen kann man eben solche Faktencheck-Seiten nutzen, ob es ein Korrektiv ist, ob es Mimikama ist beispielsweise. Das sind so Seiten, wo man draufgehen kann, wo eine Redaktion dahinter steckt, die nichts anderes machen als am Tag, als wirklich solche Sachen im Internet zu durchforsten und auch nachzuschauen. Und ich versuche das eben mit meinen Möglichkeiten, ich habe keine riesen Redaktion dahinter, aber auf Social Media zu machen, zu schauen, okay, wo wurde ich markiert, und dann recherchiere ich nach, lese mir die Studien vielleicht dazu durch und mache dazu einen Beitrag und versuche mehrere Quellen dafür auch dann zu nutzen.
Ja. Ich meine, es gibt ja Menschen wie dich, so Factfluencer, oder auch die öffentlich-rechtlichen Medien haben Faktenchecker-Redaktionen inzwischen. Der Spiegel hat das, die großen sogenannten Leitmedien. Aber da ist halt, also du könntest ja auch ein Interesse verfolgen, weiß ich ja nicht, ne? Im Geheimen. Vertrauen ist, glaube ich, da eine ganz wichtige Währung. Schwindet das Vertrauen auch in die großen Medienhäuser?
Ja, definitiv. Man glaubt sozusagen den einfachen Bürger mehr, wenn man einfach ein Handy rausholt und jeder hat sozusagen sein Nachrichtenstudio auf dem Smartphone. Man nimmt es auf, kann irgendwas behaupten und schon ist es öffentlich. Und dieser Person glaubt man oftmals mehr, gerade weil man sich in dieser peripheren Route befindet. Es wurde schöner dargestellt. Ich glaube lieber einem Influencer, den ich jeden Tag verfolge, wo ich eine Bindung habe, als einer Redaktion, wo kein Gesicht da steht dafür, sondern da ist ein Unternehmen oder eine Institution, die dahinter steht.
Es gab eine Studie, ist noch gar nicht so lange her, international, die hat in Form eines Tests, glaube ich, knapp 65.000 Menschen befragt, mit Aussagen konfrontiert, und man sollte eben ankreuzen, ist diese Aussage wahr oder falsch. Und das hat gezeigt, die Studie, sehr interessant, ein Ergebnis, nämlich, dass gerade die Gen Z, also die jungen Menschen im Alter von 12 bis 27 Jahren, am anfälligsten für Fake News waren. Kannst du das aus deiner Erfahrung bestätigen?
Eigentlich gar nicht so sehr. Und da würde ich tatsächlich die Methodik hinterfragen. Denn ich finde zum Beispiel, Gen Z kann viel besser KI-Videos erkennen. Wenn ich in Schulen bin, in der 5. Klasse oder in der 4. Klasse, die sagen so, das ist KI-Video, weil beispielsweise der Schwanz des Löwens in kurzer Zeit weggeblendet ist. Und wenn ich eine ältere Generation frage, die wissen gar nicht, was alles vielleicht möglich ist, mit KI zu erstellen.
Also ausgerechnet, die sind doch eigentlich am häufigsten im Netz unterwegs. Also gerade Oma und Opa müssten doch dann eigentlich viel anfälliger sein für Fake News, aber die sehen die Fake News gar nicht, weil sie gar nicht im Netz unterwegs sind.
Ja, wobei das immer auch mehr wird und dann kriegt man beispielsweise in WhatsApp dann in der Familiengruppe oder in Foren kriegt man dann was mit. So, oder man hört was raus.
Ich habe, glaube ich, noch eine Frage hier aus dem Publikum. Ah, Levi ist wieder da. Das Mikrofon geht. Ah, nee, Levi muss warten. Wir haben noch mal eine Erstfragende. Sehr schön. Auch gerne kurz mit Namen vorstellen.
Hallo, Julia Braun. Meine Frage wäre, also mir ist jetzt schon klar, auf welchen Seiten ich solche Fakten auch checken kann, aber oft habe ich es in Diskussionen, dass dann eben andere Seiten angeführt werden, wo gesagt wird, naja, hier wird aber das Gegenteil behauptet, hier werden auch Studien genannt und so weiter, wo es mir teilweise sehr schwer fällt, dann da noch zu argumentieren, warum ist diese eine Seite jetzt besser oder glaubwürdiger als die andere Seite, die andere Person nennt.
Ja, das ist tatsächlich ein Dilemma, was man dann hat, wenn man gerade mit einer Person redet, die sagt so, ja, okay, diese ganzen Seiten sind sowieso gekauft oder die hängen mit dem Staat zusammen etc. Und da geht es nicht mehr um die Argumentation. Da hat man schon den Kampf verloren. Da ist es eher, dass man eine Emotion abholt. Warum ist das Vertrauen verloren gegangen? Was ist da passiert? Welche Emotion muss man da abholen? Ich glaube, da ist eher eine Emotionsbegleitung, die Person dann auch zu verstehen, abgeholt zu werden, dass man eben nicht alleingelassen wird, ist, glaube ich, wichtiger als einfach nur, okay, ich möchte dich unbedingt überzeugen mit der Argumentation. Ich glaube, da erreicht man die Person nicht mehr.
SWR1, Leute von der Alemannenschule in Wutöschingen, die übrigens nicht nur durch die schöne Architektur hier auffällt, sondern auch durch das Bildungskonzept kann man sich, glaube ich, mal auch informieren. Es hat auch schon mehrere Preise gewonnen. Es gibt Fragen aus dem Publikum. Wir freuen uns, bitte gerne einmal mit Namen.
Mein Name ist Carla Zebel, ich bin die Lernbegleitung an der Schule und ich habe eine Frage zu einem aktuellen Thema, und zwar habe ich mir einen Podcast über die Entwicklungen mit dem gestrandeten Wal in Norddeutschland und den Reaktionen der Menschen darauf angehört, und da war es ganz spannend zu hören, dass eigentlich dort eher Menschen über 35, die nicht so viel Erfahrung mit sozialen Medien haben und auch mit KI-generierten Geschichten, Fake News, am stärksten reagiert haben und dann ja eigentlich auch es geschafft haben, die Politik zum Handeln zu bringen, obwohl ganz klar wissenschaftlich erklärt wurde, dieser Wal braucht keine Rettung, beziehungsweise sollte er bleiben, wo er ist oder sie. Und ich bin jetzt nun mal, also das wäre meine erste Frage, wie sehen Sie das, dass die Politik eigentlich von Menschen, die von Fake News indoktriniert sind, reagieren und halt quasi auch schaffen, sie zum Agieren zu bekommen? Und ich bin jetzt an der Schule, wo halt einfach sehr viele das iPad benutzt wird und ich glaube auch nach der Schule sehr viel benutzt wird. Und ja, genau, gleichzeitig steht ja noch die Frage drin, brauchen wir vielleicht ein Verbot auch von sozialen Medien? Brauchen wir das? Also eigentlich, wie können wir Kids, aber vielleicht auch Menschen ab 35 Medienbildung vermitteln?
Ja, eine sehr interessante Frage. Braucht es einen Führerschein für sozusagen soziale Medien? Vielleicht nicht direkt einen Führerschein, vielleicht auch nicht unbedingt ein Verbot. Vielleicht kommen wir auch zu diesem Thema nochmal später. Aber es braucht definitiv, der Umgang mit sozialen Medien muss gelernt werden. Man hat Angela Merkel belächelt mit dem Satz, Internet ist Neuland, aber eigentlich hat sie mit diesem Punkt gar nicht mal so Unrecht, denn wir haben immer noch nicht gelernt, wie wir eigentlich umgehen mit solchen Nachrichten. Nehmen wir mal an, so eine Fake News, die auftaucht, was machen wir? Wir swipen weiter, die es besser wissen. Und dadurch lassen wir all die allein, die es eben nicht besser wissen, und die bestätigen sich dann nochmal. In den Kommentaren sieht man nur Bestätigung zu diesem Video. All die, die es besser wissen, die kommentieren nicht. Und da brauchen wir, glaube ich, so eine Etikette, so eine Gesellschaft, die dann auch darauf aufmerksam macht, die dann kommentiert, hey, das ist Fake News aus diesem Grund. Und dadurch die, die eben keine Ahnung haben oder weniger wissen darüber, eine Stütze haben.
war eine Riesenfrage. Also die ist in wenigen Sätzen kaum zu beantworten. Aber ich hoffe, ein bisschen was ist dabei rübergekommen. Jetzt kommt nochmal Levi, Schüler hier von der Alemannenschule. Du hattest nochmal eine Frage.
Ja, genau. Ich wollte das Thema nochmal mit der Medienbildung ansprechen, weil wir hatten jetzt einen Club Medienbildung. Bei uns dürfen wir unsere Nachmittagsschule selbst wählen. Das ist der Club dann sozusagen. Und das war folgendes, dass der freiwillig war. Und jetzt wollte ich mal wissen, wäre es besser, diesen Club verpflichtend anzubieten oder sollte man ihn freiwillig lassen? Was sagen Sie dazu, Herr Aslani?
Also meine Meinung dazu wäre verpflichtend, aber vielleicht auch so, dass man das wie mit einem Projekt macht, dass man wirklich auch Spaß dran hat, weil oftmals kommen von Schülerinnen und Schülern, die auch nicht noch einen Medienkompetenzkurs, dann wird es sehr, sehr langweilig. Wenn ich aber in deren Welt bin, beispielsweise über ihre Lieblingsinfluencer rede und dann ein Beispiel nehme, dann hören die aufmerksam zu, wollen mitmachen, stellen Fragen und das habe ich immer wieder erlebt. Wenn es einfach nur heißt, hier, das sind Fake News, das ist die Definition von Fake News, ist zu langweilig und dann bleibt auch nichts hängen.
Da kommen wir jetzt schon nochmal zu dem Spannungsfeld, also Medienkompetenz und wie umgehen damit auch an Schulen. Das wollen wir gleich machen mit Edrit Aslani. Vorher nochmal kurz die Frage. Also jetzt bin ich komplett verwirrt. Also wer ist denn jetzt besonders anfällig für Fake News? Sind es die Jungen, sind es die Alten, alle dazwischen oder sind wir es eigentlich alle?
Also klar, bei den Umfragen kommt raus, dass Jugendliche sehr anfälliger sind. Wie gesagt, ich bin da eher so, dass die Methodik falsch ist, wenn man dann wirklich auch definieren muss, nimmt man wahr, dass es Fake News sind. Und ich glaube, da gibt es kein bestimmtes Alter. Also wenn es Emotionen erreicht und wir alle haben Emotionen, ob es jetzt mit 60, 70, 80 ist oder ob es mit 10 oder 15, das Thema ist einfach nur ein anderes. Und dadurch ist jeder Zielgruppe von Fake News.
Gut, also dann grenzen wir das mal ein. Wir sind an der Schule und kümmern uns auch gleich um das Thema Vermittlung von Medienkompetenz in SWR1, Leute. Die Vermittlung von Medienkompetenz an Schulen, wie kann sie gelingen? Das ist unser Thema heute in SWR1, Leute. Wir sind an der Alemannenschule in Wutöschingen mit unserem Fake-News-Experten und Psychologen Edrit Aslani, der sich unter anderem auf TikTok damit beschäftigt, Fake-News sichtbar zu machen und auch aufzuklären darüber, wie sie erkennbar sind. Ich sag mal, das ist ja schon eine Herausforderung für Lehrerinnen und Lehrer auch an den Schulen, sozusagen auch die Rolle derjenigen einzunehmen, die auch mit einordnen. Ist es zusehends schwerer geworden für die Lehrerinnen und Lehrer? Was hörst du da in dem Bereich?
Ja, also definitiv ist es, glaube ich, schwer geworden. Ich habe sehr großen Respekt vor diesem Beruf, weil jetzt werden immer Lehrerinnen und Lehrer mit einer Schlagzeile nach der anderen konfrontiert und die müssen das Ganze einordnen. Und es kommt ja auch nicht aus dem Stegreif. Das lernt man auch nicht im Schulbuch oder im Studium, sondern muss man selbst auch erstmal recherchieren. Und ich glaube, das ist wichtig, wo man einfach sagt, hey, ich weiß es noch nicht, Geduld, wir warten erstmal ab oder wir schauen nach, wo man das nachgucken kann und können wir auch gemeinsam machen im Unterricht. Ich glaube, der ist dann wichtig, statt direkt eine pauschale Antwort zu geben, weil dann wird man oftmals konfrontiert und dann verliert man auch an Vertrauen, glaube ich.
Ich meine, manchmal ist es ja so, und das ist ja gerade dieses schwierige Spannungsfeld, man kann nicht klar Falschnachrichten, Fake News, Lügen so klar benennen. Oft gibt es zwei Erzählungen, zwei Narrative, die aus einem Ereignis abgeleitet werden, beide vielleicht faktisch gar nicht hundertprozentig falsch oder anders interpretiert. Also das sind ja gerade oft so Themen, wo jetzt gerade die Jungen sagen, ich möchte das verstehen, ich möchte mich irgendwo einsortieren und sagen, so denke ich darüber. Nehmen wir den Nahostkonflikt, Dinge, die uns ja so weltweit bewegen, oder der Krieg gegen die Ukraine oder auch der Umgang mit der AfD. Ne? Das sind alles so Dinge, wo junge Leute, glaube ich, heute sagen würden, ich möchte gerne meinen Idealismus entwickeln in irgendeine Richtung, aber bitte auf der Basis von Fakten. Wie kann ich mich in solchen Fällen versuchen, selbst einzuordnen? Also muss ich mich da für eine Erzählung entscheiden?
Ich glaube nicht entscheiden, aber zumindest alles anhören. Anhören, die verstehen die verschiedenen Lager, was ist das Narrativ, was erzählt wird. Und wenn es immer wieder die gleichen Talking Points sind, immer die drei Talking Points, dann klingt es mehr nach Propaganda, als dass tatsächlich eine Faktenbasis da ist. Also ich glaube, man muss sich definitiv auch immer mit der Gegenseite beschäftigen, was sind eigentlich die Argumente, die Talking Points, die immer wieder verwendet werden, um auch dagegen argumentieren zu können. Und welche Emotionen wollen sie in mir auslösen? Möchten sie gerade Panik in mir auslösen? Ist das Ziel dieses Arguments beispielsweise?
Weil ich stelle mir vor, zum Beispiel an der Stelle einer Lehrerin, eines Lehrers, wenn man das für sich selbst nicht einordnen kann, wie soll ich dann meinen Schülerinnen und Schülern irgendwie irgendeine Richtung vermitteln? Weil es wird ja jetzt auch auf die Neutralitätskeule geschwungen. Es wird gesagt, Lehrer haben neutral zu sein. Aber was soll denn das sein?
neutral bedeutet für mich, dass man auf, vor allem auf demokratische Werte dann auch setzt. Also man kann jetzt nicht so objektiv sein, dass man sagt, oh, okay, die Demokratie ist, spielt dann keine Rolle, sondern dass man schon die demokratischen Werte dann vertritt, da bin ich überzeugt davon. Aber ansonsten ist es dann wirklich, die Einordnung ist, so viel Information wie möglich zu geben, um das Ganze einzuordnen, aber auch das wegzulassen, was nicht relevant ist gerade, um diese Frage zu beantworten. Weil ansonsten ist es ein Riesenhaufen an Komplexität, die dann gar nicht verarbeitet werden kann. Und dadurch verliert es dann auch oft an Macht überhaupt, das Ganze einzuordnen.
Und die eigene Position vielleicht auch mal zurückstellen an der Stelle? Weil ich kann mich erinnern, 1998 nach der Bundestagswahl, Gerd Schröders erster Sieg, da haben Lehrer, die mir bekannt sind, so rot-grüne Äpfel verteilt. Ist das schon zu viel Einflussnahme?
Den Fall
rot-grüne Regierungskoalition wurde damals.
Okay, und da wurden Äpfel verteilt?
Genau.
Weiß ich, also kann ich gar nicht so.
Hat an der Schule stattgefunden, natürlich, ne?
Ach so, jetzt kurz wurde ich getestet, ob es Fake sind. Wäre auf jeden Fall spannend, hätte, glaube ich, Schlagzeilen.
Das sind keine erzeugt. Fake News, das gab's.
Ja, wenn du es erzählst, dann sowieso. Würde ich aber an erster Stelle erstmal nachchecken, bevor ich dir da was glaube.
Schwer zu überprüfen, es gibt keine Bilddokumente. Okay, machen wir mal abschließend für diese Runde nochmal vielleicht ganz klar nochmal die Frage, brauchen wir in der Schule einfach Medienkompetenz und auch das, was du machst? Also wie erkenne ich Fake News, wie erkenne ich Desinformation?
Ja,
brauchen wir das?
Wir brauchen das definitiv, aber es muss nicht unbedingt ein eigenes Fach sein, weil dann ist es wieder so isoliert vom Ganzen. Aber in jedem Fach, in jedem Thema gibt es auch wieder Fake News. Man kann auch beispielsweise den Unterricht so spannend gestalten mit einem TikTok-Video oder einem Mythos oder mit einer Fake News und dann geht man in die Tiefe in den Unterricht und behandelt eigentlich das Thema des Lehrplans beispielsweise, aber der Aufhänger ist dann beispielsweise diese Fake News. Und so ist es dann in jedem Fach drin und dann ist es übergreifend, fächerübergreifend. Ich glaube, der ist wichtiger, als ein isoliertes Fach zu haben.
Das ist die Einschätzung von Etrit Aslani. Eine Runde haben wir noch und damit jetzt auch nochmal Musik in SWR1 Leute von der Alemannenschule in Wutterschingen. Etrit, wir haben viel darüber gesprochen, wie Fake News erkennbar gemacht werden können, wie ich sie selber auch erkennen kann. Aber zum Schluss bleibt schon so ein bisschen die Frage, was bleibt mit diesem letzten Rest oder mit diesem Rest aus Unsicherheit, der dann doch oft noch bleibt, wenn ich es eben nicht ganz rausfinde, wenn ich keine Quelle habe, wo ich zu 100% einschlagen kann. Was mache ich damit?
Ich glaube, in erster Linie die ertragen zu können. Also wir müssen lernen, auch manchmal in so einer Ungewissheit zu leben. Nicht alles ist schwarz und weiß und manchmal braucht es auch ein bisschen Zeit. Auch Wissenschaft ist nicht ist ein Prozess, der stattfindet. Und dass dann vielleicht Quellen nach und nach kommen, eine Geduld zu haben, nicht immer ständig informiert sein, aktuell eine Panikmeldung nach der anderen, sondern wirklich mal Geduld zu haben, Ball flach halten, nicht morgen geht direkt die Welt unter. Ich glaube, der ist dann wichtig. Das heißt auch viel Emotionsregulation.
Fake News erkennen, das ist Debunking, wird das genannt. Dann gibt es ja auch noch das sogenannte Pre-Bunking, alles Begriffe, die ich mir selber auch eben erst drauf geschafft habe. Also das heißt zu erkennen, dass eine Information falsch sein könnte. Wie Richtig. Geht das?
Genau.
So eine Prävention sozusagen.
Also nehmen wir mal an, eine Fake News taucht auf in einem Feed. Dann könnte man mein Video nach diesem Video sehen. Das wäre ein Debunking. Ich widerlege diese Fake News. Oder man sieht beispielsweise mein Video vor dem von der eigentlichen Fake News. Dann ist es ein Pre-Bunking. Und das Schöne daran ist...
Ich habe erst deine Einordnung gesehen.
Genau. Und dann sehe ich die Fake News und dann denkt man, ach, kenne ich schon.
Kenne ich schon, hat der Etrit schon abgeräumt.
Genau. Und das ist genau diese kognitive Impfung, die dann entsteht. Das heißt, wenn ich geübt bin in so, da könnten Fake News auftauchen, zum Beispiel beim Klima, es werden jetzt ganz haufenweise wieder Klima-Fake News auftauchen, dann bin ich gewappnet davon. Ich habe die kognitive Impfung dann für die Fake News, die dann auftauchen wird.
Müssen wir auch ertragen, dass Manipulation und Desinformation, dass das im Grunde nicht nur aus bestimmten Richtungen kommt, weil egal in welche, sag ich mal, Informationsblase ich meine Nase reinstecke und mein Ohr, habe ich ja immer das Gefühl, das kommt immer nur von der anderen Seite. Aber eigentlich machen es alle.
Eigentlich machen es alle und ich glaube, das ist die Wahrnehmung, weil man in so Echokammern sich oft befindet. Die Algorithmen verstärken diesen Effekt dadurch. Man kommentiert nur mit Leuten, die gleich denken und ich glaube, dadurch besteht man auch Hypothesen. Es nennt sich in der Psychologie der Confirmation Confirmation Bias oder Bestätigungsverzerrung. Und wichtig ist es, glaube ich, auch mal rauszukommen aus der eigenen Bubble, sich andere Seiten mal anzuhören, die Argumente mal anzuhören und sich dann damit zu beschäftigen, um einfach eine andere Perspektive auch einnehmen zu können.
Ja, und auch dabei vorsichtig zu sein, welche Sprache wird da benutzt, wo sind die Tricks, das haben wir ja alles jetzt dann ein bisschen gelernt. Das Problem mit der Gegendarstellung ist ja immer, also auch dein Video, oder ist das im Netz anders? Also früher war es in der Zeitung immer so, die Falschnachricht war ganz oben auf dem Titel, die Gegendarstellung steht irgendwo unten rechts ein paar Tage später und niemanden interessiert's. Ist das heute im Netz auch so?
Ist immer noch so und ich glaube, das Erfolgsrezept beispielsweise meines Kanals ist, es wurde oft kommentiert, ja, ich mache das so cool. So, und was damit oftmals gemeint wurde von vielen Jugendlichen ist, es sah so aus, als würde ich es nebenbei machen. Es sah aus, als wäre es so ein Hip-Hop-Video, da kommt eine Fake News und ich so, das stimmt nicht aus diesen Gründen und dann mache ich weiter mit meinem alltäglichen Tagesgeschäft sozusagen. Und das hatte so einen hippen Charakter gehabt. Wenn es dann wieder offiziell wird, hier, die sind die Quellen und sowas, swipet man weiter. Und wir leben einfach in dieser Aufmerksamkeitsökonomie. Und ich glaube, diese Mechanismen, die ersten 3 Sekunden eines Videos müssen spannend aufbereitet werden, auch bei einem Faktencheck-Video, damit man auch wirklich daran hängen bleibt.
Also cool gemacht hast du es auch hier. Vielen Dank, Etrid Aslani. Schön, dass du heute da warst und mit uns das wichtige Thema Falschinformation, Desinformation, Fake News angesprochen hast in SWR1, Leute. Riesenapplaus für Etrid Aslani.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war's in SWR1, Leute, von der Alemannenschule. Vielen, vielen Dank, liebes Publikum, dass ihr so toll heute mitgemacht habt. Toll, dass ihr da wart, Fragen gestellt habt, euch beteiligt habt an der Diskussion. Und wenn wir dürfen, dann kommen wir bestimmt auch eines Tages nochmal wieder und dann schauen wir mal, welches Thema wir dann im Gepäck haben. Vielen, vielen Dank für den Besuch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.